Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir weiterhin in der VB-Vorlesestunde über VBA Paragraph 6a, nämlich die Eignungsnachweise. In der letzten Folge zu diesem Thema haben wir über die Absatz 1 und 2 gesprochen und wir vertiefen jetzt heute das Thema und runden das über die Absätze 3 bis 5 einmal ab und schließen damit auch den Paragraphen 6a. So, ich zitiere wieder, bevor wir dann ins Sezieren kommen. Paragraph 6a Absatz 3. Andere, auf den konkreten Auftrag bezogene, zusätzliche, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Angaben können verlangt werden. Okay. Also, da muss man jetzt mal genau hinschauen. Also es geht um den konkreten Auftrag, es geht um zusätzliche, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeignete Angaben. So, okay, was kann das sein? Kann das sein, dass das die Zeugnisse der entsprechenden Mitarbeiter sind? Ja, kann sein. Ne? Das ist also zum Beispiel gar kein Problem. Das kommt durchaus ab und zu vor, dass man jetzt dort auch die Qualifikationsnachweise einmal einreicht. So, das Spannende ist, das ist sowieso, naja, wie soll man jetzt sagen, eine Grenzzone, denn die Mitarbeiter, die hier angeben mit der erforderlichen Fachkunde, das sind gegebenenfalls nicht die Mitarbeiter, die später dann auch das Projekt ausführen. Ja, weil ihr seid ja in der Disposition frei und das ist einfach nur tatsächlich Schall und Rauch. In der Praxis, wie gesagt, kommt das sehr, sehr selten vor und aufgrund der wenigen Relevanz würde ich da jetzt auch nicht groß noch Zeit drauf verschwenden. Wie gesagt, der kann das halt nachfordern. So, weiter geht's. Absatz 4. Der Auftraggeber wird andere ihm geeignet erscheinende Nachweise der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zulassen, wenn er feststellt, dass stichhaltige Gründe dafür bestehen. Jetzt gibt es hier mehrere Themengebiete. Thema 1, jetzt unterstellt man hier dem Auftraggeber durch passiv, ne, dass er sowas machen kann. Also zum Beispiel, der Auftraggeber wird andere, also er wird so zulassen. Er wird zulassen, steht hier, ne, also passiv. Das ist halt eben so der Punkt. Die VB regelt eigentlich die ganze Zeit immer nur Rechte und Pflichtverhältnisse aktiv. Warum steht jetzt hier, wird passiv zugelassen? Ne? Also das ist schon mal der erste Punkt, weil es halt keiner macht. Ja? So, weil kein Mensch hier irgendwie feststellen kann in diesem Paragraph, was ein stichhaltiger Grund dafür ist. Ja? So, also wie gesagt, das ist in der schwammigen Art und Weise, in der Allgemeinheit, wie es hier beschrieben ist, so schwammig geschrieben, dass das draußen auch in den Projekten, in denen wir uns hier tummeln, ne, öffentlich beschränkt im Auftragsvolumen ja von 50.000 bis hoch auf 13, 14, 15 Millionen, da wird das nicht gemacht. Ja? Erst mit Auftragslosen 50, 60, 100 Millionen aufwärts, da wird sowas gemacht, weil das halt auch eine Relevanz hat, aber doch nicht von 50.000 bis hoch zu 15 Millionen. Ne? Genau. Deswegen auch das ist der Form halber einfach mal hier stehend und lassen wir auch so stehen, weil es, ja, wie gesagt, in der Praxis nicht so oft vorkommt. Dann den Absatz 5, der rundet dann den Paragraphen 6a ab. Der Auftraggeber kann bis zu einem Auftragswert von 10.000 Euro auf Angaben nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3, 5 und 6 verzichten, wenn dies durch Art und Umfang des Auftrags gerechtfertigt ist. So. Jetzt gibt es wieder so einen Querverweis hier. Jetzt gucken wir mal in den Absatz 2, 1 bis 3 rein. So, da geht es darum, der Nachweis umfasst die folgenden Angaben. Ne? Also Umsatz des Unternehmens und Referenzen zum Beispiel. Ja? Und die in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren Jahresdurchschnitt beschäftigten Arbeitskräfte. So, das heißt, er kann jetzt quasi hier bis 10.000 Euro auf solche Nachweise verzichten. Ja, gut. Weil der Gesetzgeber und der Deutschvergabeausschuss hier einfach unterstellen, dass bis 10.000 Euro jede One-Man-Show das hinkriegt. Ja. Kann man jetzt halten von, was man will. Steht halt hier so. Ja. Ist halt Lobbyarbeit. Gut. Schauen wir weiter in Paragraph 6b. Da geht es jetzt um das Thema Mittel der Nachweisführung und Verfahren. So, das wird nochmal ein bisschen spannender jetzt. Da gibt es auch wieder 5 Absätze, die wir hier gemeinsam durcharbeiten. Ne? Absatz 1, gehen wir rein. Der Nachweis der Eignung kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen E.V. Präqualifikationsverzeichnis erfolgen. Also, PQ-Nachweis. Das ist letztendlich ein Instrument, was dir als Handwerker hilft, den ganzen Formalwust auf ein Minimum zu reduzieren. Natürlich, ne, eingetragener Verein, der lässt das natürlich gut und gerne bezahlen. Ne? Kostet so, ich glaube, roundabout so 800 Euro im Jahr für so typische Betriebsgrößen von 10 bis 50, 60 Mitarbeitern. Und ja, damit spart man sich halt ziemlich ein bisschen, also ziemlich ein Formularwust. Kann man schon drüber nachdenken. Ja? Weil, überlegt mal, jetzt muss man einfach mal überlegen, wie viele Leistungsverzeichnisse gebt ihr so ab, wo das so abgefordert ist. Ne? Gehen wir davon aus, dass du 2-3 Leistungsverzeichnisse im Monat abgibst. Das heißt, wir reden so zwischen 20 und 30 LVs pro Jahr. Wenn du dann in jedem LV mal unterstellst, dass du so 1-2 Stunden Formularaufwand hast, um den ganzen Boost abzugeben mit Erstellung, Ausdrucken, Ausfüllen, Versenden und wieder einscannen und wieder wegschicken, dann reden wir zwischen 40 und 60 Stunden im Jahr. So, multipliziert mal mit deinem Stundenverrechnungssatz von 200 Euro. So, da reden wir dann zwischen 8.000 und 12.000 Euro. Ne? Also es macht dann schon Sinn, dass man einfach so 800 Euro ausgibt, um sich diesen ganzen Zeitaufwand da einfach zu sparen. Ne? Das ist ein Prinzip des wirtschaftlichen Denkens. So, ja, das ist so die Möglichkeit, wie man dieses Nachweis oder die Nachweisführung hier wirklich massiv vereinfacht. Ja. Absatz 2. Die Angaben können die Bewerber oder Bieter auch durch Einzelnachweise erbringen. Der Auftraggeber kann dabei vorsehen, dass für einzelne Angaben Eigenerklärungen ausreichend sind. Eigenerklärungen, die als vorläufiger Nachweis dienen, sind von den Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, oder von den in Frage kommenden Bewerbern durch entsprechende Bescheinigungen oder zuständigen Stellen zu bestätigen. Oh, okay. So, sezieren wir nochmal. Also, die Angaben erfolgen durch Einzelnachweise. Okay, wunderbar. Haken dran. So, jetzt sagt der Auftraggeber dir in jeder Angebotsaufforderung, Eigenerklärung hier, Eigenerklärung da, das sind die ganzen Formblätter aus dem EFB. So, und hier steht halt eben, dass diese Eigenerklärungen dann einen vorläufigen Charakter haben und den 99%igen Auftraggebern reicht das auch. So, wenn aber jetzt ein Auftraggeber auf die Idee kommt, lass mal die Eigenerklärung bestätigen, dann kann der auch wieder die Nachweise durch den Dritten einfordern. Ja, ist also nie die Hintertür. In der Praxis läuft es tatsächlich so ab, dass einfach alles durch Eigenerklärungen da hinterlegt ist und dass das kein Mensch mehr schert später. Ne? Im Übrigen, der Planer und Architekten, die werten ja dein Angebot und die haben überhaupt gar keine Ahnung, dass sie das alles auch im Detail nachfordern können. Ja? Und vor allen Dingen haben die auch gar keine Kompetenz im Haus, wie die dann, wenn Bescheinigungen oder zuständige Stellen irgendwelche Nachweise kommen, wie die das überhaupt werten. Ne? Auf Plausibilität, auf Richtigkeit, auf Aktualität und so weiter. Das gehört ja alles zum Wertungsprozess durch den Planer. Aber gut, ne? Zum Thema Planer ist ja ausreichend gesagt auf YouTube bei mir. So, dann gibt es den Absatz 3. Der Auftraggeber verzichtet auf die Vorlage von Nachweisen, wenn die den Zuschlag erteilende Stelle bereits im Besitz dieser Nachweise ist. Ja, macht doch Sinn. Ne? Warum soll ich irgendwas vorlangen, wenn ich das Ding schon vorliegen habe? Jo, die beauftragen auch trotzdem, auch wenn sie keine Nachweise haben, beauftragen die trotzdem. den Zuschlag, ne? Oder erteilen den Zuschlag. Naja, gut, ist halt so. Weiter geht's, das war schon im Absatz 3. Absatz 4 ist noch ein bisschen länger. Bei öffentlicher Ausschreibung sind in der Aufforderung zur Angebotsabgabe die Nachweise zu bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren spätere Anforderung vorbehalten wird. Bei beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass die Eigenerklärungen oder Nachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden. Okay, jetzt wird es interessant. Sezieren wir nochmal. Bei öffentlicher Ausschreibung sind eine Aufforderung zu bezeichnen, deren Vorlage mit dem Angebot verlangt oder deren späte Anforderung vorbehalten wird. Das kreuzen die also an in diesen Angebotsaufforderungsschreiben. So, ja, das ist einfach nur die Beschreibung, dass der öffentliche Auftraggeber das so macht. Die IFP-Blätter, die transportieren letztendlich nur diese Regelungen hier in die operative Umsetzung durch Formalismus. So, bei beschränkter Aufschreibung mit Teilnahmewettbewerb ist zu verlangen, dass die Eigenerklärung oder Nachweise mit dem Antrag vorgelegt werden. Ja, ist einfach klar, dass die vorgelagert einfach prüfen können, ob es sich um einen interessanten Teilnehmer des Wettbewerbs handelt oder nicht. Ne? Dass man dem gegebenenfalls dann ausschließen kann, bevor man da weiteren Prüfaufwand reinsteckt. So, das ist so das, was da quasi eine Rolle spielt. Mehr ist da eigentlich nicht zu holen. Ne? Dann gibt es noch den Absatz 5. Bei beschränkter Ausschreibung und freihändiger Vergabe ist vor der Aufforderung zur Angebotsabgabe die Eignung der Unternehmen zu prüfen. Dabei sind die Unternehmen auszuwählen, deren Eignung die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen notwendige Sicherheit bietet. Dies bedeutet, dass sie die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit besitzen und über ausreichende technische wirtschaftliche Mittel verfügen. Ja, okay. So, da steht jetzt, also sezieren wir das nochmal. Wir sind jetzt hier in der Kategorie beschränkte Ausschreibung und freihändige Vergabe. Ja, so, da ist der Imperativ jetzt drin, dass die Eignung vorher zu prüfen ist. So, wie prüft man? Erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Haben wir schon drüber gesprochen in einer anderen Folge des Podcasts hier. So, hier ist jetzt wieder Korruption, Lang und Lauf, Freiraum gestaltet, weil, wie läuft das jetzt, wenn ein Bauamt keinen Bock auf einen Betrieb hat, der sich nach VOB auskennt, ne? Der sagt jetzt einfach, ja, die sind nicht zuverlässig. Ne? So. Wir haben jetzt schon gehört, die Zuverlässigkeit hat nichts damit zu tun, dass man VOB-konform kommuniziert, ne? Dass man auch berechtigte Nachtragsansprüche anbietet, dass man miteinander verhandelt und so weiter. Das ist eben genau der Nachweis der Zuverlässigkeit. So, das heißt, all das, wenn der Auftraggeber jetzt versucht, dich deswegen auszuschließen und nicht in beschränkten oder freihändigen Vergaben zu berücksichtigen, dann ist das einfach Korruption. Das ist einfach korrupt. Das ist eine freie Entscheidung gegen einen, obwohl der genau das alles kann. So, naja, wie gesagt, da kann man dann gegen vorgehen, wenn ihr Infos darüber bekommt, dass eben in einer beschränkten Ausschreibung, wo ihr immer schon dabei wart, ne, in der freien Vergabe, wo ihr immer angefragt wurdet, wenn der Auftraggeber euch jetzt da nicht mehr anfragen sollte, weil ihr vielleicht ein bisschen unbequem werdet, wenn man Dinge von ihm einfordert, die er zu schulden hat. Ne? Also nämlich eine Planung. So, genau, das sind dann halt so Punkte. Hier weicht die VBA grundsätzlich auf und gibt der ja, unbegründeten Diskriminierung freien Lauf. Ja, so, und das will der Gesetzgeber nicht einfach. Ne? Gesetzgeber, Wettbewerbsbeschränkung schränkt das massiv ein und würde ich auf jeden Fall gegen vorgehen. Macht da sonst keinen Sinn. Ja, das sind so einfach die Punkte, die in den Paragraphen 6a und 6b eine Rolle spielen. In der Regel nicht so viel Praxisrelevanz, weil das Eignungsthema ist nicht so häufig draußen das Problem. Es gibt da ganz andere Probleme. Und eins der Hauptprobleme ist, dass der Auftraggeber eben nach § 7 die Leistungsbeschreibung nicht mangelfrei hinstellt. Ja, und das ist eben genau der nächste Punkt, über den wir sprechen in einer der weiteren Folgen. Da geht es dann in der weiteren Folge über § 7 VBA. Ja, das soll zunächst mal hier wieder von mir gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.